Wenn man dann aus dem Kreissaal so diesen ersten erlösenden Schrei des Babys hört, dieses Nebeneinander von Leben und Tod, das war für mich schon eine unglaubliche Erfahrung, die ich so nie vergessen werde. Und das denke ich auch noch ganz häufig.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Conradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator.
Und ich bin Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Wir sprechen heute über die Themen Geburtshilfe und Müttersterblichkeit. Und dafür schauen wir in das Land mit der höchsten Müttersterblichkeit weltweit, Südsudan. Täglich sterben dort 10 Frauen an den Folgen von Schwangerschafts- oder Geburtskomplikationen. Clara Schneider war als Redakteurin für Ärzte ohne Grenzen vor Ort und hat beobachtet, was PatientInnen und MitarbeiterInnen tagtäglich erleben, was die größten Herausforderungen sind und wie Ärzte ohne Grenzen daran arbeitet, die Situation für die Menschen vor Ort zu verbessern. Clara hat dafür viele Gespräche geführt und uns heute auch einige Aufnahmen davon mitgebracht. Schön, dass du da bist, Clara. Hallo.
Hallo ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung.
Hallihallo.
Also wenn ich früher an Ärzte ohne Grenzen gedacht habe, dann ging es mir eigentlich immer so, dass ich natürlich auch an Ärztinnen gedacht habe, an Pflegepersonal oder auch an Physiotherapeutinnen, aber an RedakteurInnen habe ich tatsächlich weniger gedacht und das hat sich natürlich dann geändert hier durch meine Arbeit an dem Podcast. Im vergangenen Winter waren ja auch schon Lena Pflüger und Oliver Barth hier zu Gast, die arbeiten auch in der Redaktion.
Ging mir aber genauso, also die Geschichte, wie ich zu Ärzte ohne Grenzen gekommen bin, müssen wir dann irgendwo anders mal erzählen. Aber nur der Stichpunkt von wegen nur Ärztinnen und ich hätte nicht mal an Pflegepersonal gedacht oder irgendwas drumherum. Aber ja, wir haben mit Lena und Oliver über Niger gesprochen und die Redaktionsarbeit von Ärzte ohne Grenzen. Das kann man natürlich nochmal total cool nachhören in der Folge 27. Die hieß Aus Krisengebieten berichten mit Kamera, Respekt und Fingerspitzengefühl. Lohnt sich wirklich da mal reinzuhören.
Ja, und dieses Mal wollen wir deshalb auch gar nicht so tief auf die redaktionelle Arbeit an sich angehen, sondern auch gleich mit deiner Reise starten, Clara. Und am Anfang würde mich mal interessieren, warum schickt Ärzte ohne Grenzen Deutschland ein Redaktionsteam in den Südsudan?
Ärzte ohne Grenzen ist in den Medien und in den Köpfen der Menschen eher dann präsent, wenn man an Naturkatastrophen denkt oder an aktuelle Krisen. Und wir arbeiten aber in rund 70 Ländern weltweit und da sind wir auch häufig mit chronischen Krisen konfrontiert. Und zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik oder Demokratischen Republik Kongo sind wir schon sehr lange. Da unterstützen wir die Gesundheitssysteme in ganz vielen verschiedenen Punkten. Und das ist in den Köpfen der Menschen, aber auch in den Medien häufig nicht präsent. Und wir sehen uns zudem in der Pflicht, über die Missstände, die wir sehen, während wir dort arbeiten, die unsere Mitarbeitenden dort vor Ort sehen, auch zu berichten. Zum Beispiel ist ein wichtiger Punkt, was so eine eingeschränkte Gesundheitsversorgung vor allem für Frauen bedeutet. Frauen haben spezifische und auch andere gesundheitliche Bedürfnisse wie Männer. Deshalb spielt vor allem Geburtshilfe in vielen unserer Projekten eine sehr große Rolle. Und gerade im Südsudan zeigt sich der Bedarf auf eine sehr dramatische Weise.
Ich nehme an, du spielst auf die sehr hohe Müttersterblichkeit an. Inwiefern ist diese Lage da besonders dramatisch?
Wenn eine Mutter stirbt, dann bricht in einer Familie und in einer Gemeinschaft einfach sehr viel weg. Und das ist auch für die Entwicklung eines Landes sehr fatal, wenn das in so einer hohen Zahl passiert. Und wir haben da mit unseren Mitarbeitenden gesprochen, aber auch mit Patientinnen und haben versucht, viel nachzufragen und zuzuhören, damit wir deren Geschichten, deren Erfahrungen, aber auch deren Erlebnisse hier bei uns teilen können. Ja, und wir haben halt in diesen Gesprächen erfahren, wie viele Hände dazu beitragen, dass Babys sicher auf die Welt kommen, aber auch, dass die Mütter die Schwangerschaft und die Geburt gut überstehen. Ich muss aber dazu sagen, es ist in jedem Fall nur ein kleiner Einblick. Wir waren ja nur ein paar Wochen dort vor Ort.
Clara, kannst du einfach uns nochmal und unseren HörerInnen einfach nochmal ganz kurz beschreiben, wo ihr konkret im Südsudan gewesen seid und wie die Situation vor Ort dann aussah?
Ja, wir haben ein Krankenhaus in Avil besucht. Das ist eine Stadt im Norden des Landes, nahe der sudanesischen Grenze. Und man kann sich das ein bisschen so vorstellen, das ist ein Krankenhaus, das besteht aus mehreren Gebäuden. Es gibt auch ein paar Zelte. Und wenn man von der einen Station in die andere geht, muss man dann häufig auch wieder ins Freie. Wir haben das auch erlebt, während wir dort waren, war Regenzeit. Die hat zwar ein bisschen später eingesetzt, aber wir haben das trotzdem einige Male sehr intensiv erlebt, dass es eine ganz schöne Herausforderung ist, wenn man von der einen Station auf die andere geht. Der rote Sand verwandelt sich in Schlamm und ich fand es total beeindruckend, wie die Leute trotz dieses sinnflutartigen Regens da ihre Arbeit weitergemacht haben. Es ist auch so sehr eindrücklich, wenn man auf die Geburtenstation kommt, dann ist davor so eine größere Fläche, da ist ein Zelt aufgestellt, da gibt es einen Sonnenschutz und die Frauen warten dort auf die Geburt. Die Frauen sind dort mit ihren Müttern oder mit Schwestern und die haben halt immer jemanden zur Unterstützung dabei. Manche Frauen, mit denen haben schon die Wehen eingesetzt, die gehen in so ganz langen, wallenden Kleidern mit ihren großen Babybäuchen so langsam auf und ab, werden gestützt. Andere sind bei so einer Wasserstelle, waschen ihre Kleidung, die hängt dann bunt zwischen den Zelten und das ist so eine total beeindruckende Stimmung. Also dieses Warten ist dort so omnipräsent und so kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja, Ärzte ohne Grenzen bietet dort eben seit 2008 medizinische Hilfe an und der Schwerpunkt der Arbeit, der liegt auf der Gesundheitsversorgung von Frauen, Müttern, aber auch Kindern.
Als kleine Ergänzung vielleicht, das Krankenhaus selber wird vom Gesundheitsministerium betrieben und Ärzte ohne Grenzen ist für die Geburtenstation zuständig, für die Kinderstation und die Neugeborenen. Wir sind auch in der Notaufnahme und der Intensivstation voll verantwortlich, als auch für die Station, wo Verbrennungsopfer behandelt werden. Letztendlich liegt auch noch ein Schwerpunkt auf Mangelernährung und Malariabehandlung. Das Einzugsgebiet für das Krankenhaus ist echt groß. Ja. Pro Jahr behandeln wir hier durchschnittlich 1,3 Millionen Menschen. Es sind 500 Mitarbeitende von Ärzte ohne Grenzen im Krankenhaus. Sehr viele unserer Mitarbeitenden kommen aus der Gegend rund um Avil. Sie verstehen natürlich die Bedürfnisse und Herausforderungen unserer Patientinnen am besten.
Und was ich sehr spannend fand, ist, dass halt die Mitarbeitenden uns auch immer wieder verdeutlicht haben, dass sie halt verstehen, wie wichtig diese medizinische Versorgung für die Menschen aus eben ihrer Community ist, weil halt viele der Mitarbeitenden auch aus dem Ort Avil kommen und dieses Verständnis der Situation der Patientinnen und Patienten, das ist total wichtig. Und unsere Mitarbeitenden, die nehmen dann halt manchmal auch mehr Leute auf, wie wir eigentlich Platz hätten. Also die schicken die Leute nicht nach Hause, weil die halt wissen, sie bekommen sonst keine medizinische Versorgung. Das ist in der Region gibt es nicht viel medizinische Versorgung, schon gar keine kostenlose. Und die wissen dann entweder, gut, die bekommen keine medizinische Versorgung oder kommen ein, zwei Wochen später mit noch drastischeren Problemen oder Krankheitssymptomen. Und das führt dazu, dass das Krankenhaus phasenweise auch überbelegt ist. Vor allem in der Regenzeit, also wie wir dort waren, hätte eigentlich auch die Regenzeit anfangen sollen. Das war so ein bisschen verzögert. Deshalb haben wir auch gemerkt, dieser Malaria-Peak hat da noch nicht eingesetzt. Aber das stellt natürlich unsere Teams vor ziemliche Herausforderungen, dass einfach phasenweise die Betten da nicht reichen. Wir stellen da zusätzliche Zelte auf. Und ich habe auch gesehen, dass da wirklich sich alle einsetzen, alle arbeiten und versuchen, das Beste hier zu schaffen. Aber das ist sicher oft nicht so einfach. Und ein wichtiger Punkt, der mich auch sehr beschäftigt hat, das war, dass halt Mitarbeitende auch gesagt haben, wir sehen halt nur die Leute, die es überhaupt zu uns schaffen. Und das ist eben nicht selbstverständlich. Die Wege sind weit oder die Leute haben kein Geld für Transportmittel. Und wir sehen einfach ganz viel auch nicht. Und das ist gerade für schwangere Frauen oder Frauen, die nach der Geburt Komplikationen haben, ist das fatal. Weil wenn jemand schnell Hilfe benötigt, dann reicht manchmal nicht die Zeit, dass man rechtzeitig ins Krankenhaus kommt.
Weil du ja gerade schon das Thema Geburten angesprochen hast. Also bevor wir weiter über die Erfahrungen von PatientInnen und auch Mitarbeitenden sprechen, hören wir hier noch ein paar Hintergrundinformationen zur Gesundheit von Müttern und Kindern im Südsudan.
Im Südsudan hat Ärzte ohne Grenzen eines seiner weltweit größten Hilfsprogramme. Die Menschen in dem seit 2011 unabhängigen Land leiden weiterhin unter den Folgen wiederkehrender Gewalt. Der Südsudan ist wirtschaftlich instabil und die Ressourcen der Bevölkerung sind sehr gering. Es gibt für sie kaum die Möglichkeit, eine medizinische Versorgung zu erhalten. Hinzu kommt, dass es 4 Jahre hintereinander katastrophale Überschwemmungen gab. Mehr als 2/3 der Bevölkerung waren 2022 auf humanitäre Hilfe angewiesen. Durch den Konflikt im benachbarten Sudan sind zudem viele Geflüchtete ins Land gekommen, die ebenfalls dringend medizinische Versorgung brauchen. Für Frauen und Mädchen im Südsudan kann der Zugang zu medizinischer Hilfe aufgrund sozialer Normen noch schwieriger sein. Das gilt besonders für Überlebende sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt. Die schlechten Lebensbedingungen wirken sich besonders auf die Gesundheit von schwangeren Frauen und Müttern aus. Die Müttersterblichkeit im Südsudan ist die höchste weltweit. Täglich sterben 10 Frauen an den Folgen von Schwangerschafts- oder Geburtskomplikationen.
Ärzte ohne Grenzen bietet in seinen Projekten Schwangerschaftsvor- und Nachsorge sowie Geburtshilfe und Notfallversorgung an. Dabei arbeitet die Hilfsorganisation mit Hebammen, traditionellen GeburtshelferInnen und GynäkologInnen zusammen. Ärzte ohne Grenzen hat 2022 im Südsudan rund 12.600 Geburten begleitet.
Wir haben gerade gehört, 12.600 Geburten, das bedeutet 35 Geburten pro Tag. Das stellt die Mitarbeitenden vor Ort sicherlich vor Herausforderungen, kann ich mir vorstellen. Clara, du hast mit KollegInnen gesprochen und das ja auch miterlebt vor Ort. Wie sieht die Arbeit da aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das Krankenhaus ist eben nicht so groß, die Geburtenstation ist auch nicht so groß und dort begleiten wir täglich 30 bis 50 Geburten. Und diese Zahl ist einfach enorm, wenn man sich vorstellt, dort gibt es nur einen Kreißsaal, er ist auch nicht groß und da drin gibt es 3 Betten. Pro Schicht arbeiten 5 Hebammen. Das Team versucht, die Frauen dabei bestmöglich zu unterstützen, dass sie ihre Kinder vaginal zur Welt bringen können. Wir haben dort einen Chirurgen, wir haben auch eine Anästhesistin, wir können Kaiserschnitte durchführen. Aber die versuchen halt wirklich alles, um das zu vermeiden, weil Kaiserschnitt bedeutet, es braucht eine Nachversorgung. Wir haben auch für die Nachversorgung nicht so viele Betten. Wenn die Frauen von weiter weg kommen, dann können die zur Nachsorge jetzt auch nicht einfach so nochmal vorbeikommen. Plus in einer Folgeschwangerschaft bedeutet ein Kaiserschnitt eben auch häufiger andere Komplikationen. Und deshalb versuchen wir, das zu vermeiden. Die Zahlen sagen, dass wir eine Kaiserschnittrate von 3% haben. Das ist vergleichsweise wenig, aber es ist wahnsinnig wichtig, dass wir dort Kaiserschnitte durchführen können. Das ist halt ein wichtiger Aspekt, der halt ganz häufig in diesen Situationen das Leben der Mütter rettet. Und unser Krankenhaus ist das einzige in der Region, das über 24 Stunden Strom verfügt, das eben auch eine kostenlose medizinische Versorgung hat. Und da ist es ein wahnsinnig wichtiger Anker für Frauen, bei der Geburt generell, aber auch, wenn es Komplikationen gibt.
Genau, und Komplikationen bei der Geburt ist natürlich immer ein großes Thema, auch im Team, da wird immer viel drüber gesprochen. Zum Beispiel erzählt uns jetzt die Hebamme Martha Abouk-Jakob etwas dazu.
Most of our deliveries are not, they are complicated. Mostly they...
Die Lage der Frauen in Aweil ist nicht einfach. Viele Geburten, die wir hier sehen, sind kompliziert und die Frauen brauchen medizinische Hilfe. Manchmal müssen wir einen Kaiserschnitt machen. Aber auch wenn eine Frau vaginal entbindet, kann es nach der Geburt zu Komplikationen kommen. Ich würde sagen, die meisten Geburten, die wir sehen, sind kompliziert.
Clara, du bist ja Redakteurin, keine Ärztin. Aber du hast ja vor Ort mit vielen Kolleginnen gesprochen. Warum ist das so?
Unser Chirurg hat mir das so sehr drastisch erzählt. Es gibt 3 Verzögerungen, die sich da häufig tödlich auswirken. Die Frauen im Südsudan, in der Region, in Awil, wo wir waren, bringen in der Regel die Kinder zu Hause zur Welt. Und wenn alles gut geht, ist das ja gut. Die sind unterstützt von entweder Familienmitgliedern oder GeburtshelferInnen aus der Gemeinschaft. Und hier ist es aber so, wenn es zu Komplikationen kommt, dann vergeht da relativ viel Zeit. Dann liegt die Frau schon länger in Wehen, bis man dann merkt, es klappt jetzt nicht, sie braucht Unterstützung und da findet in jedem Fall die erste Verzögerung statt. Die zweite Verzögerung ist dann, es wird klar, man muss was machen, es geht nichts weiter und dann muss erstmal ein Fahrzeug organisiert werden oder es muss Geld organisiert werden, damit man überhaupt ein Fahrzeug bezahlen kann, entweder ein Auto oder ein Motorrad. Das dauert wieder, das ist die nächste Verzögerung und die dritte Verzögerung kommt dann daher, dass die Infrastruktur nicht gut ist, dass die Straßen nicht gut ausgebaut sind, dass die Wege weit sind, dass die Krankenhäuser weit entfernt sind oder dass es eben keine medizinische Versorgung gibt oder keine kostenlose. Und das ist dann die dritte Verzögerung. Und da vergeht sehr viel Zeit. Da ist es manchmal auch zu spät, wenn es die Frauen dann auch zu uns schaffen. Das ist ein Grund für die hohe Mütter- und Säuglingssterblichkeit. Und auch durch diese Verzögerung sehen wir im Südsudan Komplikationen bei Frauen, die wir zum Beispiel in Deutschland wirklich kaum noch haben, wie zum Beispiel ein Gebärmutterriss, kommt offenbar relativ häufig vor.
Dazu hören wir nochmal die Hebamme Martha Abouk-Jakob. Sie hat uns von einer Frau erzählt, die genau aus diesen genannten Gründen sehr spät ins Krankenhaus gekommen ist.
I can remember the suppression. Oh, delivered in the community due to the far distance.
Ich erinnere mich an eine Frau, die wegen der großen Entfernung zum Krankenhaus zu Hause entbunden hatte. Sie verbrachte einige Tage dort mit Schmerzen. Als sie dann endlich auf meine Station kam, hatte sie viele Komplikationen. Sie litt unter Blutarmut, einer Blutvergiftung und hohem Fieber. Sie hatte einen septischen Schock. Wir gaben ihr eine Notfallbluttransfusion, aber sie starb noch während der Behandlung. Wir konnten sie nicht mehr retten. Manchmal ist es für unsere Patientinnen sehr schwierig, ins Krankenhaus zu kommen. Ihr Zuhause ist sehr weit vom Krankenhaus entfernt und sie haben keine Transportmöglichkeiten.
Ja, das ist wirklich sehr tragisch. In erster Linie natürlich für die Angehörigen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das für Mitarbeitende sehr belastend ist, mit solchen Situationen umzugehen, oder?
Total, das haben wir ja gerade auch schon mal angesprochen, dass es halt wirklich ein großes Thema in den Teams immer wieder ist. Jede Patientin, jeder Patient, der in einem Krankenhaus stirbt, ist natürlich eine Belastung für das medizinische Personal. Müttersterblichkeit ist leider nicht nur im Südsudan ein Riesenproblem. Laut der Weltgesundheitsorganisation sterben weltweit jeden Tag rund 800 Frauen während der Schwangerschaft, der Geburt oder deren Folgen. Das ist echt eine wahnsinnige Zahl. Und wenn wir da auf die globale Gesundheit von Müttern weltweit mal einen Blick werfen, dann zeigt es das totale Ausmaß davon. Dazu haben wir mit Pamian Pavanta gesprochen. Sie ist nicht nur die Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland, sondern auch Gynäkologin. Sie war mehrfach für uns im Einsatz und sagt uns hier, wie die Situation in anderen Projektländern von Ärzte ohne Grenzen ist und wie es dort um die Müttersterblichkeit steht.
Vor allem in den Ländern, in denen wir als Ärzte ohne Grenzen tätig sind, sind diese Zahlen sehr, sehr hoch. Laut aktuellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation sind 95% der mütterlichen Sterblichkeit vor allem in Ländern mit niedrigem bis sehr niedrigem Einkommen. In Ländern, in denen Konflikte herrschen und auch in Postkonfliktsituationen steigen leider die Zahlen der mütterlichen Sterblichkeitsraten. Das ist bedingt dadurch, dass die Gesundheitsversorgung der Frauen vor allem in Konfliktsituationen noch stärker vernachlässigt wird. Es ist auch bedingt durch die Sicherheitssituation, dass Frauen sich nicht trauen, in die Kliniken zu gehen, dass die Wege weit sind, die Wege gefährlich sind, die Kosten sehr hoch sind. Und so bedingen Konfliktsituationen oder aber auch Naturkatastrophen, Krisensituationen, Kriegssituationen, dass diese Zahlen sehr, sehr steigen.
Pamian hat uns auch erzählt, woran Frauen dann häufig sterben.
Die mit Abstand häufigste Hauptursache für die mütterliche Sterblichkeit ist die starke Blutung. Diese Blutung ist häufig direkt nach der Geburt. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass die Gebärmutter sich nach der Geburt nicht gut zusammenzieht und es zu einer starken Nachblutung kommt und keine adäquate medizinische Versorgung vor Ort ist, um die Frauen zu behandeln bei so einer starken Blutung, kann das zum Tode führen. Gefolgt wird diese hohe Sterblichkeitsrate durch die Blutung, durch Infektionen. Infektionen können vor allem sein, wenn die Geburt unter nicht hygienischen Maßnahmen stattfindet, aber auch Infektionen wie Malaria können zu Tode führen in der Schwangerschaft. Und andere Infektionen wie eine Sepsis, wenn es zum Beispiel zu einer komplizierten Schwangerschaft oder komplizierten Geburt kommt und die Frau infiziert sich, diese Infektion wird nicht zum Beispiel mit Antibiotika behandelt, kann es dazu kommen, dass dies für die Mutter tödlich endet.
Also eigentlich denkt man ja, dass die Geburt ja so der Anfang des Lebens ist, aber es ist auch wichtig, sich klarzumachen, dass es auch das Ende von Leben bedeuten kann. Das zeigt natürlich auch, wie wichtig die Arbeit in solchen Projekten wie im Südsudan ist und ja, dass durch medizinische Hilfe versucht wird, das Leben von Müttern und Kindern zu retten. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese ja, irgendwie große Bedeutung der Arbeit, die schwebt doch bestimmt immer über allem, oder?
Also das wurde schon häufig von unserem Team angesprochen, auch von den Patientinnen, mit denen wir gesprochen haben. Und das merkt man auch zum Beispiel in Bezug auf die Sicherheitslage in den Ländern, in denen wir arbeiten, ist es ja auch immer ein wichtiges Thema, wie kann man sich dort fortbewegen. Und diese Akzeptanz von Ärzte ohne Grenzen in der Gemeinschaft ist wahnsinnig groß und das haben wir einfach häufig gehört, aber auch häufig zu spüren bekommen. Wie ich es eingangs schon gesagt habe, es ist einfach fatal, wenn eine Frau, eine Mutter in einer Familie stirbt, weil die Frauen, die haben so essentielle Rollen, nicht nur in der Kernfamilie, sondern eben auch in der Gemeinschaft. Und die kümmern sich eben um die Kinder, haben meistens auch mehrere, machen den Haushalt, holen das Wasser, aber die arbeiten auch auf den Feldern, verkaufen die Ernte, die tragen also zum Familieneinkommen und zur Ernährungssicherheit einen ganz großen Teil bei. Auch als Großmütter kümmern sie sich um die Enkelkinder, damit deren Kindern arbeiten können. Das ist einfach eine große Gemeinschaft, die da zusammenhilft und die da funktioniert. Und was wir auch häufig gehört haben, ist, dass wenn eine Frau die Chance hat auf eine Ausbildung, dann setzt sie sich auch dafür ein, dass ihre Kinder eine Ausbildung bekommen können. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor für eine Entwicklung in dem Land.
Genau, unsere Kollegin Martha Abug-Jakob, die wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, hat auch nochmal was zur fatalen Auswirkung von Müttersterblichkeit auf ihre persönliche Geschichte erzählt. Sie hat darüber gesprochen, was ihre eigenen Erfahrungen in ihrer eigenen Familie dazu beigetragen haben, dass sie sich entschieden hat, sich zur Hebamme ausbilden zu lassen.
I am an orphan. My mother died of postpartum hemorrhage. That is bleeding after delivery.
Ich bin Waise. Meine Mutter ist an Nachgeburtsblutungen gestorben. Sie schaffte es nicht mehr ins Krankenhaus und starb zu Hause. Ich habe mich entschieden, Hebamme zu werden, um die Gesundheit der Mütter in unserem Land zu schützen. Und das tue ich immer noch.
Ja, da versteht man auch, wie präsent das Thema Müttersterblichkeit in den Familien sein muss, wenn man bedenkt, was ihr alles dagegen macht. Wie wird die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen im Land denn wahrgenommen?
Ja, die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen wird in der lokalen Bevölkerung sehr geschätzt. Das wurde von den Patientinnen und aber auch von den Mitarbeitenden gleichermaßen immer wieder in verschiedenen Situationen formuliert. Und da habe ich einfach gemerkt, dass wir Kaiserschnitte durchführen oder dass wir die Möglichkeit haben, auch einen gerissenen Uterus zu operieren und dass wir da halt jede Nacht und jeden Tag einen sicheren Ort für die Frauen und für ihre Geburt anbieten können. Das hat mir nochmal bewusst gemacht, wie wichtig der Einsatz da in dem Land und in dieser Region und vor allem eben da in Erwil wirklich ist.
Christian, wir haben ja schon öfter mal gehört, dass Ärzte ohne Grenzen schon sehr lange im Südsudan aktiv ist und dort langfristig auch die lokalen Gesundheitsbehörden unterstützt. Wie wichtig ist denn dieser Aspekt, der vielleicht ja manchmal nicht so präsent ist, wie beispielsweise die Nothilfe nach einem Erdbeben?
Genau, also Ärzte ohne Grenzen ist schon seit 1983 mit Projekten im Südsudan aktiv. Wie wir jetzt schon auch ein paar Mal gesagt haben, ist der Einsatz im Südsudan einer der größten Hilfseinsätze von Ärzte ohne Grenzen, was die Anzahl zum Beispiel der Mitarbeitenden betrifft. Wir haben im Moment knapp 3.500 Mitarbeitende, die in den verschiedenen Projekten im ganzen Land tätig sind. Ärzte ohne Grenzen als medizinische humanitäre Organisation wird ja dann immer dort aktiv, wo Menschen aus verschiedenen Gründen keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Das kann durch Naturkatastrophen sein, oft aber durch Kriege und Konflikte, Epidemien oder Krankheiten oder wenn Menschen einfach auf der Flucht sind. Im Südsudan haben wir die Situation, dass die Menschen dort seit vielen Jahren von eigentlich all diesen Dingen immer wieder betroffen sind, oft gleichzeitig oder nacheinander, sodass die jahrelangen gewaltvollen Auseinandersetzungen und die verheerenden Überschwemmungen, aber auch Dürren immer wieder zu vielen Fluchtbewegungen führen. Und das Gesundheitssystem ist dermaßen geschwächt, dass es in vielen Bereichen nur sehr grundlegend funktioniert und viel Unterstützung braucht. Wir setzen mobile Teams ein, nutzen Boote, um bei Überschwemmungen an Menschen zu kommen, die wirklich eine medizinische Versorgung benötigen. Wenn jemand zum Beispiel Diabetes hat, gibt es keinen Hausarzt wie bei uns, dann muss halt dafür gesorgt werden, dass die Menschen trotzdem die Medikamente bekommen. Deswegen bilden wir lokale GesundheitshelferInnen aus. Ja, die sind haben dadurch eine ganz einfache medizinische Ausbildung, wissen aber zum Beispiel, wie Medikamente, die immer wieder verabreicht werden müssen, wie zum Beispiel Malaria-Medikamente, wie diese verabreicht werden müssten und können dann halt dort schnell reagieren, auch wenn es keine vollständig ausgebildeten Gesundheitsmitarbeitenden gibt. Wir führen Impfprogramme gegen Masern durch und behandeln natürlich auch mangelernährte Kinder. Oft ist ja das hatten wir auch schon mal angesprochen, immer so ein Kreislauf zwischen Malaria-Erkrankung und Unterernährung, wo die Kinder halt feststecken. Da muss man wirklich sehr aufpassen und immer sehr schnell reagieren. Bei solch lang anhaltenden Krisen wie jetzt im Südsudan schwindet das öffentliche Interesse der Menschen außerhalb des Südsudans an den Menschen im Südsudan halt extrem. Das heißt dann zum Beispiel, dass einfach große Organisationen wie UN-Organisationen halt nicht mehr genügend Geld bekommen, um dort im Land wirklich allen Bedarf abdecken zu können. Deshalb ist es für uns als unabhängige medizinische humanitäre Organisation so wichtig, regelmäßig über unsere Arbeit im Südsudan zu berichten und die Situation der Menschen dort so darzustellen, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Unsere Hilfe für Geburtenhilfe im Südsudan und anderen Ländern ist nur möglich, wenn wir genug Ressourcen und medizinisches Material zur Verfügung haben. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, unterstützen Sie unsere medizinische Arbeit in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie wie immer auf www.msf.de/spenden. Der Link steht natürlich wieder in den Shownotes.
Clara, du hast ja auch mit PatientInnen gesprochen und mich würde da interessieren, wie war das eigentlich, mit den Frauen ins Gespräch zu kommen? Ich kann mir vorstellen, es ist gar nicht so einfach, wenn ja eine Frau gerade kurz vor der Geburt steht oder ein Kind zur Welt gebracht hat.
Ja, das war wirklich nicht einfach. Darüber habe ich mir auch im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Wir haben ja häufig Projekte, in denen wir Zeit haben, mit PatientInnen, die unterschiedliche Krankheitssymptome haben, zu sprechen und intensive Gespräche auch zu führen. Und in dieser besonderen Situation war das so nicht möglich. Weil wenn die Frauen kommen, dann haben oft schon die Wehen eingesetzt. Das ist dann nicht mehr der Zeitpunkt, an dem man sich dann in Ruhe hinsetzt und miteinander spricht. Und dann bringen die Frauen ihre Babys zur Welt. Und wenn alles gut geht, sind die 6 Stunden später, gehen die wieder nach Hause. Und trotzdem, wir wollten die Frauen mit Gesprächen, mit Fotokamera, mit Videokamera begleiten. Und dann muss man natürlich irgendwie ins Gespräch kommen. Und ein wichtiger Punkt war, wir haben uns viel Zeit genommen, auch ohne Kameras, haben auf der Geburtenstation gewartet, haben das Team dort vor Ort kennengelernt, mit den Hebammen sehr viel gesprochen, um auch die Abläufe besser zu verstehen. Die Hebammen wissen auch, wann brauchen die Mütter Zeit zum Ausruhen, wann waschen sie sich nach der Geburt, wann gibt's Impfungen, wann werden die Frauen entlassen. Das war wichtig für uns fürs Grundverständnis. Und dann war eigentlich unser wichtigstes Teammitglied und unsere wichtigste Brücke zu den Frauen, das war unser Übersetzer James Condon Gong. Und wir haben uns sehr viel Zeit genommen, im Vorfeld mit ihm zu sprechen, ihm Fragen zu stellen, aber ihm auch zu erklären, was für unsere Arbeit wichtig ist. Weil wir zum Beispiel, wir verwenden Bilder ja nur, wenn wir eine schriftliche Einverständniserklärung von den Frauen haben. Damit sie da ein informiertes Einverständnis geben können, musste James denen einfach verschiedene Dinge erklären. Und das haben wir halt versucht, vorher so gut wie möglich mit ihm zu besprechen. Und James war einfach sehr einfühlsam, sehr auch zurückhaltend in diesen Situationen. James hatte zuvor schon für Ärzte ohne Grenzen in verschiedenen Rollen gearbeitet. Der hat viele Menschen gekannt und der konnte da einfach sehr gut ins Gespräch kommen. Und ich habe ja vorher erzählt, es gibt vor der Geburtenstation diesen Bereich, wo die Frauen auf die Geburt warten. Dort haben wir uns auch hingesetzt zu den Frauen, mit ihnen gesprochen, erklärt, was wir machen, auch gezeigt, was wir machen. Das war halt so der erste wichtige Kontakt. Wir waren dort dann auch ein bisschen präsenter, vor allem wenn Frauen manchmal auch länger auf die Geburt gewartet haben. Haben wir auch am nächsten Tag oder 2 Tage später eine Frau immer noch gesehen, die hat vielleicht immer noch Wehen oder andere Dinge haben halt länger gedauert. Und das war so ein guter Platz für uns, wo wir Zeit hatten. Und James hat die Frauen dann immer gefragt, ob wir sie mit Kamera begleiten dürfen.
Kannst du nochmal genau erklären, wie ihr dafür gesorgt habt, dass die Frauen sich nicht unter Druck gesetzt gefühlt haben?
Nur wenn wir die ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der abgebildeten Personen haben, dann dürfen wir das Bild verwenden. Und deshalb haben wir eingangs immer darauf geachtet, gleich die Option aufzumachen, dass die Frauen ablehnen können. Das war ein wichtiger Punkt. Und in Verbindung damit immer zu betonen, ob die Ja oder Nein sagen, hat absolut nichts damit zu tun, ob sie eine kostenlose medizinische Versorgung bei uns bekommen oder nicht. Und ich muss sagen, die Frauen, die haben uns wirklich eine wahnsinnig große Offenheit und großes Vertrauen entgegengebracht. Es gab Frauen, die haben auch abgelehnt. Es gab auch eine Frau, die hat danach ihr Einverständnis wieder zurückgezogen. Und da war es auch wieder in der Zusammenarbeit mit James einfach sehr wichtig, dass er kommuniziert, dass das total in Ordnung ist, dass das gut ist, dass die das Recht am eigenen Bild haben und dass wir das natürlich respektieren. Was ich aber auch oft gehört habe, das war diese Wertschätzung unserer Arbeit und dass die Frauen sehr wohl verstanden haben, dass wir hier kostenlose medizinische Versorgung anbieten und die wollten mithelfen, dass wir in Deutschland erzählen können, wie die Situation vor Ort ist, wie es denen geht. Aber das kann sich natürlich jeder vorstellen, es ist schon eine ziemliche Gratwanderung und da war es einfach total wichtig, viel mit den Hebammen zu sprechen, mit denen in guten Kontakt zu bleiben. Und James war da halt einfach unser wichtigstes Teammitglied.
Ist und bleibt natürlich einfach eine extreme Situation, ist eine Geburt an sich ja schon und vielleicht, wenn es Komplikationen gibt, ja noch umso mehr, klar. Du hast ja in der Zeit, in der du dort warst, wahrscheinlich, nehme ich an, viele intensive Sachen erlebt und mitbekommen. Warst du eigentlich immer so, hast du dich auf alles gut vorbereitet gefühlt oder gab es auch Dinge, die du vielleicht nicht erwartet hast, die dich überrascht haben?
Da gab es ganz, ganz viel. Also ich arbeite ja schon länger für Ärzte ohne Grenzen. Man hört viele Geschichten. Man hat vielleicht viel schon gehört, aber wenn man vor Ort ist, ist es einfach mit nichts vergleichbar. Und das ist immer neu und das ist immer anders. Und das ist, da muss man schon auch echt erstmal reinkommen. Aber worüber ich mir zum Beispiel vorab auch keine Gedanken gemacht habe, das war, wie viele Menschen es braucht, dass ein Krankenhaus funktioniert. In Avil beschäftigen wir ja so knapp 500 Mitarbeitende und eine ganz wichtige Rolle hat das Reinigungspersonal. Für mich waren die gefühlt immer omnipräsent, auch in vielen Fotos und Videos sieht man die immer so im Hintergrund. Oder was ich auch total spannend fand, das war die Köchinnen, die auf ihrem Feuer in so ganz großen Töpfen das Essen für alle Stationen zubereiten und dann in so Schubkarren diese Riesentöpfe zu den Stationen bringen und das dort verteilt wird. Es waren aber auch die Sicherheitsleute bei den Eingängen oder das Waschpersonal, die ganze Krankenhauswäsche per Hand waschen. Die Logistikabteilung, die einfach für die komplette Infrastruktur zuständig sind. Das war einfach total spannend zu sehen, wie da jeder einzelne Mensch dazu beiträgt, dass das große Ganze hier funktioniert. Wie wir eingangs gesagt haben, ganz viele der Mitarbeitenden kommen aus der Region. Und da hat man halt auch gesehen, wie wichtig Ärzte ohne Grenzen dort als Arbeitgeber ist. Vor allem in der Situation, wo es nicht selbstverständlich ist, eine Ausbildung zu bekommen und noch viel weniger selbstverständlich ist, dass eine Frau eine Ausbildung bekommt. Und da war es einfach sehr eindrücklich, wenn man sieht, was das für Frauen sind, die es geschafft haben, eine Krankenpflegerin-Ausbildung zu haben oder eine Hebammen-Ausbildung zu haben. Die hatten alle auch Kinder zu Hause und das war total eindrücklich. Und da haben wir uns auch in unserer Kommunikationsarbeit darauf fokussiert, dass wir wirklich zeigen, was das für starke Frauen sind, die hier für uns arbeiten, die es geschafft haben, diese Ausbildung abzuschließen und die sich jetzt aber für die Gemeinschaft einsetzen.
Genau dazu, zur wirtschaftlichen Lage, hat Clara mit mehreren Frauen gesprochen, die im Krankenhaus von Ärzten ohne Grenzen in Avil versorgt wurden. Wir haben hier ein paar Aussagen zusammengeschnitten.
Wir Frauen, wir stehen vor vielen Herausforderungen.
Beispielsweise, wenn wir heiraten und unser Ehemann uns nicht unterstützt.
Einige der Frauen in unserem Dorf haben Probleme, weil sie falsch behandelt wurden.
Manchmal wollen wir ein Unternehmen gründen, aber bekommen dafür keine Hilfe.
Manchmal fehlt es uns an Essen. Ohne Nahrung können wir nicht stark sein.
Wir brauchen Arbeit und Bildung. Wenn wir die Möglichkeit bekommen zu arbeiten, können wir auch unsere Kinder besser unterstützen.
Ich möchte in die Schule gehen und Arbeit finden, um unabhängig zu sein.
Also was wir gerade gehört haben, diesen Zusammenschnitt, der macht auch nochmal deutlich, dass die Situation für viele Frauen im Land sehr schwer ist. Wie war das eigentlich für dich, einige von ihnen kennenzulernen?
Also ich habe einen wahnsinnig großen Respekt vor den Frauen, die wir da im Krankenhaus getroffen haben. Wie die Geburt gemeistert haben unter diesen Umständen, aber auch wie sie uns vertraut haben, wie sie uns teilhaben lassen an dieser Erfahrung und wie die dann ihre neugeborenen Babys in so eine dicke Decke gewickelt haben und auf dem Rücksitz vom Motorrad vom Krankenhausgelände runtergefahren sind. Da ist mir einfach bewusst geworden, die fahren in so eine andere Lebensrealität, die erleben Dinge, die ich mir einfach nicht vorstellen kann. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und das war natürlich emotional. Wir haben dort ja auch viele Geburten miterlebt. Das war als Team schon eine sehr intensive Erfahrung. Wir haben da ja häufig vor dem Kreißsaal gewartet. Geburt hat ja immer viel mit Warten zu tun. Und wenn man dann aus dem Kreißsaal so diesen ersten erlösenden Schrei des Babys hört, das fährt einem ganz anders ein. Das ist dieses Nebeneinander von Leben und Tod. Dieser Schrei hat so eine ganz andere Bedeutung. Das war für mich schon eine unglaubliche Erfahrung, die ich so nie vergessen werde. An das denke ich auch noch ganz häufig, weil das ist mit nichts zu vergleichen, was ich hier in Deutschland erleben kann.
Schön. Sorry, ich habe gerade den Anschluss verpasst. Ich habe gerade so kurz mich selber erinnert gefühlt, wie das war. So, obwohl ich ja selber gar kein Kind gekriegt habe, nur dabei war. Aber das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Vielen Dank, dass du uns von deinen Erlebnissen und Beobachtungen berichtet hast.
Von mir ja auch vielen Dank, Clara, dass du uns mitgenommen hast und für deine sehr spannenden Erzählungen.
Sehr gern. Danke auch an euch.
Und wenn Ihnen, liebe HörerInnen, diese Folge auch gefallen hat oder Sie uns mal gern Feedback schicken wollen, dann bewerten Sie die Notaufnahme gerne in Ihrer Podcast-App, zum Beispiel in Apple Podcasts oder Spotify. Da können Sie auch Sterne vergeben oder einen Kommentar schreiben. Und damit Sie die nächsten Folgen im neuen Jahr nicht verpassen, folgen Sie der Notaufnahme. Und apropos neues Jahr, wir wünschen Ihnen natürlich nur das Beste und hoffen, Sie hatten und haben schöne Feiertage. Das war es soweit von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
Tschüss und bis bald.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.